Willkommen zu Recenter News am 9. September 2021. Mein Name ist Alexander Benisch, wir sind auf Sendung für rund 2 Stunden. Die allermeisten Leute können sich vorstellen, wie das in etwa ist mit den Nuklearwaffen auf der Welt, also selbst wenn man nur ganz, ganz oberflächliches Wissen besitzt oder wenn man jetzt auch sich vielleicht noch ein bisschen zurückerinnert an den Kalten Krieg, wenn man da alt genug dafür ist. Selbst dann kann man sich dann grob vorstellen, naja, du hast halt eben diese Atomsprengköpfe, mal sind es Tausende bei einer Nation, mal sind es Zehntausende gewesen. Und wenn man dann die Rakete irgendwo hinschießt oder nukleare Panzermunition irgendwo hinschießt, macht es halt Boom und du hast einen Haufen Zerstörung und man kann eben diese Gegend für ein paar Wochen nicht mehr betreten. Das ist alles relativ simpel. Ja, und das ist jetzt auch nicht unbedingt so wichtig, dass man sich jetzt da tiefer einliest in die Art und Weise, wie jetzt eigentlich dann waffenfähiges Plutonium hergestellt wird, weil das ist ja im Wesentlichen ja auch geheim. Alles relativ simpel, right? Ja, und Nuklearwaffen werden auch in der Zukunft eine gewisse Rolle spielen, aber was ist mit biologischen und chemischen Waffen? Ja, das ist eigentlich eines der zentralen Werkzeuge in den Werkzeugkästen der verschiedenen Länder und der verschiedenen Militärs. Also wir hatten noch nie, außer vielleicht im Ersten Weltkrieg, oder seit dem Ersten Weltkrieg haben wir keinen richtigen größeren Einsatz gesehen von chemischen Waffen. Zumindest ist da nichts bekannt geworden. Und biologische Waffen, das war ja alles dann eigentlich ready to go im Zweiten Weltkrieg. Vor allem ready to go, ready to roll. Aber es kam dann doch nicht zu dem Einsatz, obwohl es ja fast dazu gekommen wäre. Ich empfehle auch dahingehend mein neues Buch, Das Kartell der Supermächte. Band 6, Klima und Sozialismus. Da erfahren Sie dann zum Beispiel nochmal, wie das denn so war mit der Invasion der Normandie. Und wenn die schiefgelaufen wäre wegen dem Wetter, dann hätte man Operation Vegetarian gestartet. Also dann hätte man massenhaft Milzbrand abgeworfen, Anthrax über Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Und das wäre es dann wohl gewesen. Diese Sachen standen bereit, die Japaner hatten ein ausladendes Biowaffenprogramm und so weiter und so fort. Und es wurde auch getestet bei den Briten, Porton Down, in dem Forschungszentrum dort. Wurde eben auch ausgetestet und mit Profis analysiert, also Wetterexperten analysiert. Wie wirkt sich das Wetter eigentlich aus auf den Einsatz von chemischen Waffen? Also wenn wir die jetzt dann eben dann runterschießen und die Temperaturen sind so und so, was passiert dann? Oder wenn der Wind aus einer bestimmten Richtung weht, ist das so, wie wir das wollen? Ja, und da wurden dann diese Wetterexperten dann hinzugezogen und die sind dann später weitergegangen zur sogenannten Klimaforschung und das bekam halt alles einen zivilaussehenden Touch. Also und dann, vieles an der Wetterforschung ist geheim, gerade was Wettermodifikation, Wetterwaffen anbetrifft, also da eigentlich ist das Wetter an sich, das genaue Wetter an sich ist geheim. Das heißt, wir Normalsterblichen dürfen gar nicht richtig wissen, wie das Klima eigentlich ist und wie es sich entwickelt und wie es funktioniert. Das ist alles ja militärisch. Man tarnt es halt nur zivil. Und genauso im chemischen Waffenbereich, im biologischen Waffenbereich ist das allermeiste halt eben dann geheim. Und das macht es halt eben dann so schwierig, das zu beurteilen, zu bemessen. Wenn wir jetzt also so eine Situation haben wie jetzt mit der Pandemie oder wenn jetzt halt eben dann in den Sternen steht, wie das in den nächsten Jahren ist mit weiteren Erregern und so weiter und so fort oder halt bei militärischen Konfrontationen, also ob jetzt mit Nordkorea oder Iran oder wem auch immer, wie sieht es dann aus mit vor allem biologischen Waffen? Ja, und man kann sich da einiges erschließen, man muss sich da einiges erschließen, weil ansonsten, wenn man einfach nur in die Fachliteratur reinguckt oder in Studien reinguckt, das ist alles völlig unzureichend, weil fast alles an biologischen Waffen ist geheim. Also man sieht dann aktuell eine Studie, ich glaube, die war im Southern Medical Journal oder so, da stand dann drin, irgendwie SARS-CoV-2 kann keine biologische Waffe sein oder kann nicht aus einem Biowaffenprogramm stammen, weil es gibt ja eine internationale Konvention gegen Biowaffen und damit ist ja dann der Fall erledigt. Aber jetzt haben wir hier diesen, zum Beispiel diesen Professor Gary Samore. Der war in Präsident Bill Clintons National Security Council von 1996 bis 2001. Ist jetzt ein Professor für, Professor hier am Crown Center for Middle East Studies. Und er meinte dann, die Konvention gegen Biowaffen ist fast nutzlos, weil es keinen Mechanismus gab, um Aktivitäten zu überprüfen. Und es ist eben nicht überraschend, dass viele halt eben dann SARS-CoV-2, den Virus, dass viele Leute SARS-CoV-2 eben dann unterschätzen. Weil eben das Wissen generell über biologische Waffen ist fast null. Ja, in der generellen Bevölkerung ist das Wissen fast null. Dann bei den Internet-Influencern, den selbsternannten Verschwörungsexperten, die nehmen sowieso nie ein richtiges Buch in die Hand. Die wissen gleich gar nichts. Kein Wunder, dass die das unterschätzt haben. Und auch generell medizinisches Personal, also Fachleute und so und aus allen verschiedenen Ländern und so, die werden normalerweise auch in aller Regel strikt getrennt gehalten von dem militärischen Bereich. Also wenn es halt um wirklich biologische Waffen geht. Die werden konsultiert, diese Leute. Aber was mit diesen Informationen aus der Konsultation heraus dann passiert, das ist natürlich dann alles super, super geheim. Wir haben also jetzt, ja, also die letzten wichtigen Informationen, die letzten Enthüllungen und so weiter, die liegen wirklich dann sehr weit zurück. Das ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Also da haben wir dann, ja, es kam dann noch nach der Wende, kamen noch ein paar Sachen raus. Also das heißt, das sind so die zwei großen Zeiten der Enthüllungen über biologische Waffen. Einerseits das Ende des Zweiten Weltkrieges und dann eben nach dem Fall der Mauer und dem Ende der Sowjetunion. Da sehen wir dann eben, was da alles gebastelt wurde, also riesige Produktionen von Super, Smallpox und so weiter und so fort. Also Dinge, die kann man eigentlich lautlos verbreiten und bis die Leute merken, was los ist, ist das Desaster schon da. Das heißt, du kannst dich da auch dann nur noch begrenzt dagegen wehren. Das Zeug hat sich dann halt eben dann schon sehr, sehr stark verbreitet. Aber ansonsten ist das ganze Thema eigentlich geheim. Dieser Gary Samore, der erklärt halt eben in einem relativ aktuellen Artikel dann, wie das dann mal gelaufen war. Also 2009 bis 2013 war dieser Gary Samore, war er Präsident Barack Obamas White House Coordinator für Massenvernichtungswaffen. Und er hat dann so ein Team geleitet, da sollte man sich auseinandersetzen mit halt gefährlicher biologischer Forschung, was da in verschiedenen Ländern los ist und so. Und er hat dann eben dann immer wieder gemerkt, wir kommen da an niemanden eigentlich ran. Wir können da in keine Länder wirklich, oder fast keine Länder, können wir da Inspektoren reinschicken. Wir können da gar nicht auseinanderziehen, was ist jetzt zivile Forschung und was hat eben dann Dual Use. Also halt eben, was lässt sich dann zweitverwerten für militärische Zwecke. Und wir haben also mehr oder minder, jetzt circa 100 Jahre ungebremste oder 100 Jahre kaum gebremste Forschung zu biologischen Waffen. Das ist das Ding schlechthin. Es kam nie bisher zu einem großen Einsatz. Also einem richtig großen Einsatz. Und das ist halt einer der Gründe, warum ich dann von Anfang an die SARS-2-Pandemie, warum ich diese Pandemie von Anfang an so ernst genommen habe. Wenn man sich halt eben dann schon vorher halt eben stark reingearbeitet hat in das Thema. Und man dann eben dann sieht, okay, du hast eben diese Skala, ja, ganz oben ist halt, also diese Gefährlichkeitsskala, wenn man das mal vereinfacht so darstellt, ganz oben hast du dann Super Smallpox, also halt die Superpocken, die dann künstlich modifiziert sind. Du hast halt Super Anthrax, gegen das die bisherigen Therapiemethoden nichts helfen. Ganz oben hast du halt noch diese ganzen neuen Entwicklungen, die halt alle super geheim sind. Also halt super schnelle Ausbreitungsrate, bei gleichzeitig hoher Tödlichkeit bzw. hohem Verwundungs- und Verletzungspotenzial, dass die Leute alle richtig, richtig übel krank werden. Organschäden und so weiter. Das ist ganz oben auf dieser Gefährlichkeitsskala, ja. Und dann geht das halt immer so weiter runter und weiter runter. Und dann sind wir irgendwann im Bereich von 10% Todesrate, so und so viel Hospitalisierungen, so und so viel Verbreitungsrate. Und das ist immer noch ziemlich, ziemlich übles Zeug. Und dann gehen wir langsam runter auf der Skala und wir landen dann so im Bereich 5% Todesrate, so und so viel Hospitalisierungen und so weiter, Ausbreitungsrate. Und dann, wenn wir noch weiter runtergehen, sind wir so in der Sphäre circa 1% Todesrate oder drunter, knapp drunter, 1% Todesrate, so und so viel Ausbreitung so und so viel Hospitalisierungen. Ja, und in diesem Bereich, ja, diesem so 1% Todesrate, ja, und dann, wenn man noch weiter runter geht, ja, wenn man noch weiter runter geht, dann ist man immer noch im gefährlichen Bereich und dann irgendwann ist es dann so wenig von der Gefährlichkeit, dass man sagen kann, man braucht da jetzt keine allzu besonderen Maßnahmen. Also stellen wir uns mal vor, wir hätten jetzt irgendwie ein Virus gehabt und die Maßnahmen hätten sich beschränkt auf, ja, also so ein paar grundlegende Sachen halt. Masken, bisschen Abstand und so, aber jetzt keine richtigen Lockdowns, ja. Und der ganze Streit in der Gesellschaft, wo sich jetzt auch immer mehr Promis einmischen, die von der Materie auch null Ahnung haben. Das heißt, jeder informiert sich halt aus dem Internet, ja, das ist immer der Garant, um zu verlieren. Egal, um was es geht. Das heißt, Promis wie Till Schweiger und so weiter und so fort, die äußern sich dann zu hyperkomplizierten Viren. Das heißt, man sieht halt eben dann in Fachpublikationen wie Nature hier hinter mir Monitor. Also man versucht das ja eben dann besser und besser zu verstehen, wie halt so ein SARS-2-Virus halt die Zelle infiziert und wie der Virus sich dann dauernd verändert. Das ist hyperkompliziert und halt ein Moving Target. Ja, aber Leute äußern sich dazu und können das Ganze dann überhaupt nicht einordnen. Und ihnen gefällt halt einfach dann die Vorstellung, dass die Gefährlichkeit halt so niedrig ist, dass man halt überhaupt gar keine Maßnahmen braucht und alles löst sich dann in Wohlgefallen auf. Aber die Welt ist halt eigentlich praktisch nie so, wie man sie gerne hätte. Ja, eine Situation ist praktisch nie so, wie es einem irgendwie ideologisch in den Kram passt oder anderweitig in den Kram passt. Sondern auf dieser Gefährlichkeitsskala ist es halt schon SARS-2 schon relativ weit unten angesiedelt, aber halt oberhalb diesem Schwellenwert. Oberhalb von dem Schwellenwert, wo man sagen würde, okay, da kannst du noch irgendwie locker irgendwie drum rumkommen. Die Briten und die Amerikaner hatten dann irgendwann in den 70ern gesagt, wir brauchen eine Konvention gegen Biowaffen. Ja? Und wir wollen dann halt in die ganzen Länder halt Inspektoren reinschicken und Inspekteure reinschicken und so weiter. Und dann haben die Sowjets gemeint, ja, wir sind nur an Bord mit diesem Vertrag, wenn wir ein paar Passagen aus dem Vertrag rausstreichen, nämlich die Passagen, wo es halt um die Überprüfung geht. Und dann haben die Angloamerikaner gesagt, ja, machen wir. Und dann gab es eben dann diesen Vertrag, der eigentlich zahnlos ist, weil niemanden wirklich überprüfen kann. Offiziell, ja, inoffiziell, klar, die Sowjets oder die Russen haben ja überall im Westen Spione. Und umgekehrt spioniert der Westen, oder die Angloamerikaner spionieren den Rest der Welt aus. Also vor allem auch halt elektronische Spionage. Das ist ja in Russland einfacher zu machen als jetzt menschliche Spionage. Und so überprüft man sich dann auch noch auf einer gewissen Art und Weise. Und dann gibt es halt die internationale Zusammenarbeit, die ja sehr hoch ist bei den drei Supermächten. Das heißt, man baut da halt oder produziert dann Impfstoffe in Russland zusammen mit GlaxoSmithKline oder man baut halt eben, ja, Amerikaner bauen die chinesische Impfstoffindustrie auf. Und da kann man dann hier auch, ja, halt mit reinschauen, so ein bisschen. Ja, und man kann sich da so ein bisschen überprüfen, aber es ist ja bekannt, dass man mit relativ überschaubaren Mitteln und man mit relativ überschaubarem Zeitbudget halt eben dann doch so und so viel Kilogramm oder Tonnen herstellen kann von ziemlich gefährlichen Erregern. Manche Erreger sind halt so gefährlich, dass es halt einfach eine formidable Waffe ist. Und wenn man da halt nicht reinkommt mit der Spionage, dann hat man eben eine ziemlich haarige Situation. Also richtig gehende Doomsday-Waffen. Und das ist halt, das läuft halt eben dann ungebremst, ziemlich ungebremst ab. Ja, und wir sollen halt eben dann als Bevölkerung halt eben darauf hoffen, dass irgendwie die Regierung halt irgendwie dann eine Lösung findet und so und uns irgendwie sicher hält. Ich meine, das haben wir auch gesehen bei dem bei dem Corona-Aktivismus der letzten anderthalb Jahre. Es besteht immer daraus oder bestand fast nur daraus, dass man eben dann die Regierung anmault oder anbettelt, dass die doch bitte das Problem wegmachen soll. Also je nachdem, also Maßnahmen rund, Maßnahmen weg, Maßnahmen runter oder wie auch immer. Es ist im Grunde nichts anderes, als die Regierung anmaulen und die Regierung anzubetteln. Wobei ja die Regierung da auch nichts machen kann bei dem Virus, mit dem wir es jetzt zu tun haben. Und du weißt nicht, ob da nächste Woche ein zweiter Virus kommt. Du weißt nicht, ob nächstes Jahr ein zweiter Virus kommt, der noch viel krasser ist. Deswegen sollten die Bürger halt vielleicht stärker einen Fokus drauf legen, sich selber vorzubereiten auf irgendwelche extremen Situationen. Und man muss halt eben dann tatsächlich dann auch den Aktivismus oder politische Beteiligung auf ein ganz anderes Niveau heben, also auf ein wissenschaftliches Niveau heben, weil die Supermächte sind deswegen Supermächte, weil sie halt ein hohes wissenschaftliches Niveau haben. Und wenn wir uns dagegen anschauen, die Normalbürger, die halt dann sich politisch beteiligen oder sowas, oder Aktivismus machen und so, das ist auf so einem unwissenschaftlichen Niveau, dass natürlich nichts dabei rauskommt. Und insbesondere, wenn halt eben dann verschiedene Standpunkte unter Kontrolle sind, dann kommen die Leute erst recht zu gar nichts. Also jetzt sehen wir dann, dass die SPD versucht zu punkten an den Wahlurnen mit so Corona-Aktivismus-Light, so ein bisschen Corona-Leugnung-Light. Und die Linken profitieren jetzt halt mehr von diesem Corona-Aktivismus als die Rechten. Ja, für die AfD hat es jetzt ja nichts gebracht in anderthalb Jahren. Stattdessen räumen die Linken ab. Und ich habe ja letztes Jahr schon gewarnt, Wolfgang Wodarg mit seinem Institut, was er da mitgegründet hatte, glaube ich, oder lange Zeit Mitglied war, dieses Institut für sozialistische Moderne oder wie das heißt, die wollten, das ist das einzige Ziel von denen, das Hauptziel, die wollten eine rot-rot-grüne Mehrheit. Und jetzt haben wir halt eben den Salat und die Leute haben halt trotzdem Wodarg irgendwie gefeatured und Wodarg, Wodarg, Wodarg und jetzt räumen die Linken ab mit Corona-Aktivismus und nicht die Konservativen. Heiliger Strohsack. Und man muss halt wirklich sich einarbeiten in die wissenschaftlichen Publikationen, in die Sachthemen an sich und dann auch wirklich dann drüber hinausgehen über das, was halt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Also man kann sich da sehr, sehr viel erschließen. So habe ich es ja auch gemacht in meinem neuen Buch über Klima und Sozialismus. Also es langt nicht einfach nur irgendwo abzuschreiben von irgendwelchen antikommunistischen Büchern. Es langt nicht einfach abzuschreiben von irgendwelchen Skeptikerbüchern, ja, was das Klimawandel anbetrifft, ja, weil dann kommst du damit überhaupt nirgendwo hin. Weil alle Meinungen gesteuert sind, alle Meinungen so da gekauft sind. Aber du kannst, wenn du wirklich selber reingehst in das Thema, kannst du halt dann relativ gut dokumentieren, dass Klimaforschung durch und durch militärisch ist. Und über diesen Angle kannst du natürlich dann eine Opposition aufbauen, die lagerübergreifend ist. Und nur so kann es funktionieren. Aber da musst du halt wirklich dir die Mühe machen und da mal richtig reingehen. Also es würde jetzt nichts bringen zu sagen, alle Klimawissenschaftler sind irgendwie Teil einer Verschwörung und das ist alles irgendwie fake und so. Nee, 99% oder mehr von der Klimaforschung ist vollkommen substanziell, dient hauptsächlich militärischen Zwecken. Die können also dann, was ich, gegnerische Schiffe und gegnerische Militärbasen auf einen Zentimeter genau vermessen, alles wunderbar. Aber man kann halt mit dieser ganzen Überwachung und so, kann man jetzt nicht das Klima berechnen vom Jahr 2120. Und genauso sieht das halt eben dann aus, oder ähnlich ist das gelagert mit SARS-2. Wie gesagt, es bringt überhaupt nichts, da jetzt irgendwie immer noch rumzubrüllen. Das sei ja alles irgendwie fake und es sei alles irgendwie fake und jeder hinterletzte Laborant in allen Ländern ist Teil einer Verschwörung, ja, weil jeder PCR-Test praktisch fake ist. Und alle Toten sind fake und alles ist fake und so. Das bringt ja wirklich gar nichts, hat in den letzten anderthalb Jahren noch gar nichts gebracht und die Linken profitieren jetzt davon. Sondern du musst halt reingucken und halt eben dann dir erschließen, was ist hier wirklich vorgefallen, was ist hier passiert. Musst halt eben dann auch überlegen, okay, wie reagieren wir als Bevölkerung drauf, wenn wir jetzt halt eben dann realisieren, okay, man kann das nicht wegquatschen. Man kann das nicht einfach ignorieren. Ja? Wenn man das jetzt einfach hätte laufen lassen, ohne wirklich Masken und so, dann hätten die ganzen Leute halt so eine Viral Load abbekommen, also so viele Viruspartikel abbekommen, dass wir halt eben dann noch viel, viel mehr Probleme gehabt hätten. Und wir sehen halt international, wie das im Wesentlichen angeglichen ist. Also selbst die Russen, selbst der russische Gesundheitsminister hat jetzt gesagt, fast alle auf den Intensivstationen mit Covid sind ungeimpft, die Leute sollen sich impfen lassen und so weiter und so fort. Und wie wollen sich Verschwörungsinfluencer das noch erklären? Also dass die Russen halt auch einen ganz normalen Maßnahmenmix hatten, wie alle anderen Länder auch. Ich meine, jedes Land hat gewisse Eigenheiten. Ja, in Schweden ist ja fast jeder Single oder die haben die höchste Single-Quote. Das heißt, die Leute wohnen sowieso fast, also überwiegend wohnen die Leute da nicht total alleine und sind einsam. Wir haben den vorauseilenden Gehorsam gesehen und nichtsdestotrotz hatten die Schweden halt eben dann auch ihre Gesetze angepasst und so, dass man halt eben dann im Fall der Fälle doch einen krassen Lockdown halt eben dann befehlen kann. Sei es jetzt wegen irgendeiner SARS-2-Mutante oder wegen dem nächsten Virus, der uns heimsucht in 3 Jahren oder 5 Jahren oder 10 Jahren. Also wie wollen Sie Verschwörungsinfluencer das erklären? Ja, irgendwie Schwurbel, Schwurbel, dass jetzt dann doch alle Supermächte da mit drin sind in der Corona-Verschwörung und so. Aber irgendwie ist ja die Verschwörungsmedienszene total infiltriert durch russische Geheimdienste. Also will man nicht Russland wirklich so richtig kritisieren, ja, sondern man spricht da einfach nicht so richtig drüber in Russland. Oder jedes Mal, wenn es da ein bisschen ruhiger ist, sagt man dann, ja, der Putin, der macht da gar nicht richtig mit bei dem bei diesem Corona-Wahn und so. Das ergibt nach wie vor keinen Sinn. Ja, was, wie jetzt? Entweder soll eine Weltverschwörung die Macht haben, um Putin da irgendwie zu zwingen zu irgendwas, und dann lässt er sich aber gar nicht zwingen. What? Und ich meine, genau wie bei 9-11, und dazu komme ich dann gleich auch noch zu dem Thema, genau wie bei 9-11 haben die Russen ja nie irgendwas Richtiges verraten. Die Russen haben nie irgendwas Richtiges verraten über 9-11, obwohl sie ihre krasse Spionage haben, obwohl sie sicherlich irgendwelche krassen Informationen in die Finger bekommen haben. Nie haben die Russen irgendwas Nützliches, Größeres verraten. Warum? Weil die Russen da total mit drin stecken. In 9-11, koordiniert mit der Bush-Administration, koordiniert im Krieg gegen den islamischen Terror, monatelange Vorbereitung vor 9-11 schon für den Regimewechsel in Afghanistan oder halt eben den Krieg in Afghanistan. Die Russen hängen da voll mit drin. Und deswegen verraten die Russen auch nichts Krasses über 9-11. Und genauso ist es halt mit Covid. Die Russen und der Westen und so, das hängt an der Spitze alles zusammen. Und wir haben bis heute halt eben dann auch nichts gesehen, was die Russen da irgendwie verraten hätten. Ja, keine krassen Enthüllungen. Also hier, Professor sagt, ist alles ungebremst, keiner überprüft das und so, dieses ganze, das ist alles Käse hier mit dem Biowaffenverbot. Dann haben wir jetzt gesehen, SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat gut lachen, seine totgeglaubte Partei hat nun mehrere Prozentpunkte Vorsprung vor der CDU und eine rot-rot-grüne Mehrheit ist greifbar. Und dann geht er in den Lokalradios rum in NRW und sagt, 50 Millionen sind jetzt zweimal geimpft. Wir waren ja alle die Versuchskaninchen für diejenigen, die bisher abgewartet haben. Also, diese neue Partei, die Basis, wird aller Wahrscheinlichkeit nach gar nichts reißen bei den Wahlen. Vielleicht, wenn halt irgend so große Gönner einsteigen, wie der Baron von Fink oder Henning Kronle bei die Basis, dann könnte man das halt theoretisch wegkaufen und Geld reinpumpen und dann macht man das so eine Art Sammelbecken für jetzt so die linke ESO-Fraktion. Weil nicht jeder Corona-Aktivist ist ja auf diesem Nazi-Trip gelandet, was ja auch so eine gesteuerte Schiene ist, sondern einige sind halt irgendwie gar keine Nazis, sondern halt einfach links und esoterisch. Und für die soll es ja auch ein Sammelbecken geben, ja. Also vielleicht entwickelt sich die Basis ja in diese Richtung. Also es sind anscheinend jetzt einige entsetzt bei der Basis, dass die Partei jetzt dann irgendwie doch so öko ist und die Partei sich jetzt doch irgendwie so links entwickelt und so. AfD konnte nicht von Corona-Aktivismus profitieren und eine der lautesten Stimmen bei der Viruspandemie war von Anfang an der elitäre SPD-Altkommunist Wolfgang Wodarg, der mit seinem Institut Solidarische Moderne eine rot-rot-grüne Mehrheit in Deutschland schaffen will. Also zeitweise sahen die Kommunisten ihr Ziel bedroht, rot-rot-grüne Mehrheit zu erschaffen, weil die Menschen letztes Jahr eher konservativer dachten und wählten, waren sich ihrer Verwundbarkeit, Sterblichkeit stärker bewusst, Mangelsituationen drohen, dann denken Leute konservativer, die Leute scherten sich weniger um Umweltschutz und sozialistische Fantasien, sondern scherten sich eher um geschlossene Grenzen, Sicherheit und Jobs. Ja, und dann im Vorstand von diesem Institut, in diesem Think Tank, sitzen alle an Kommunisten, darunter auch Ex-DDR-Figuren und Katja Kipping, Mitglied des Deutschen Bundestages, Vorsitzende der Partei Die Linke. Die sagt, ich habe das Institut Solidarischer Moderne mitgegründet, weil es einer Kraft bedarf, die für alternative politische Projekte wie der energiepolitischen Wende oder der Verankerung von sozialen Grundrechten in der Verfassung streitet, die auch bereit ist, sich mit den herrschenden Hegemonien anzulegen. Bla 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 bla. Von 1996 bis 1997 leistete sie ein freiwilliges soziales Jahr in Gatschina bei St. Petersburg in Russland ab. Dum, 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 dum. Ja, und dann hatten wir das hier. Der laut WHO wichtigste Nachrichtendienst für Frühwarnungen zu Pandemien wurde Mitte 2019 abgeschaltet. Es geht um das Global Public Health Intelligence Network. Also der Begriff Intelligence ist im Englischen ein bisschen breiter gefasst. Also es bedeutet so viel wie Geheimdienstinformationen oder einfach nachrichtendienstliche Informationen. Ja, nicht nur Information, sondern Intelligence. Also es ist ein etwas höherwertiger Begriff oder ein Begriff für höherwertige Informationen. Hat also nachrichtendienstlichen Touch. Und dieses Global Public Health Intelligence Network ist ein sehr erfolgreiches Frühwarnsystem gewesen für Pandemien mit Sitz in Kanada. Aber die kriegen Daten aus der ganzen Welt und jagen diese Daten durch Computeralgorithmen. Also die haben halt vielleicht einen Cray-Supercomputer stehen irgendwo. Die WHO lobte die Organisation als die Grundlage des globalen Pandemie-Frühwarnsystems. Ja. Und man hatte eben auch ein Netzwerk an Forschern weltweit. Und dann kriegt man halt zum Beispiel mal auf dem Handy oder sowas eben halt eine Message, wo es dann einem heißt, hey, hier in Taiwan oder sowas, da ist, glaube ich, irgendwas im Busch. Hier ist die Info. Guckt euch das mal genauer an. Also man kriegt halt von Menschen Informationen, man kriegt aber auch halt eben dann Daten rein. Und der Computeralgorithmus soll quasi Alarm schlagen, wenn irgendwas Auffälliges passiert. Also zum Beispiel irgendwo in China steigen in einer Region plötzlich sprunghaft die Verkäufe oder die Nachfrage steigt sprunghaft für irgendein antivirales Standardmedikament. Dann kann natürlich da was im Busch sein. Und dann guckt man da genauer nach. Weil unter normalen Bedingungen hättest du nicht so einen plötzlichen Anstieg. Das erinnert so ein bisschen an die klassische Spionage. Wenn man jetzt zum Beispiel überall so Augen und Ohren hat, ja, und man beobachtet jetzt einfach so Dinge, und wenn dann irgendwas Ungewöhnliches passiert und man hat genügend solche Informationen, dann kann man darauf schließen, dass der Gegner vielleicht irgendwelche Streitkräfte mobilisiert oder dass da irgendwas im Busch ist. Das heißt, man braucht nicht mal unbedingt so top platzierte Agenten überall, sondern es reicht halt einfach genügend Augen und Ohren zu haben. Und man kann dann anhand von diesen Metadaten sich einiges erschließen. Und so ähnlich funktioniert also dieses Global oder funktionierte dieses Global Public Health Intelligence Network. Die waren also wirklich die absoluten Obercracks, haben dann jeden Monat Warnungen rausgehauen, waren sehr erfolgreich und dann wurden die plötzlich abgewürgt. Eine Untersuchung von The Globe and Mail ergab, dass das GPHIN ausgerechnet im Mai 2019 ohne vernünftigen Grund im Prinzip abgeschaltet wurde, also wenige Monate vor dem Auftreten von Covid-19 im chinesischen Wuhan. Das GPHIN hätte äußerst wertvolle Informationen beschaffen können, um Rückschlüsse zu erleichtern auf den Ursprung der Krankheit und die Reaktion der Chinesen. Performance des GPHIN bei der Früherkennung von H1N1, MERS und Ebola wurde in der Vergangenheit gelobt und so konnte Ländern auf der ganzen Welt geholfen werden bei der Vorbereitung. Und der Begriff Intelligence im Namen von GPHIN ist keine Übertreibung. Russland beschuldigte Kanada einst der Spionage, nachdem GPHIN-Analysten festgestellt hatten, dass eine Reihe seltsamer Krankheiten in Tschetschenien das Ergebnis einer Chemikalienfreisetzung waren, die der Kreml zu verschweigen versuchte. Beeindruckt von den Data-Mining-Fähigkeiten von GPHIN bot Google im Jahr 2008 an, es der kanadischen Bundesregierung abzukaufen, also diese Frühwarneinrichtung abzukaufen. Im Mai 2019, weniger als 7 Monate vor Covid-19, wurde Kanadas erfolgreiches Pandemie-Warnsystem plötzlich still. Also angeblich aus Kostengründen, bürokratischen Veränderungen, wurden den Analysten von GPHIN andere Aufgaben zugewiesen. Und Warnungen über internationale Gesundheitsgefahren auszugeben, erforderte nun die besondere Zustimmung hochrangiger Regierungsbeamter. Solche Zustimmungen wurden aber nicht erteilt. Erfahrene Wissenschaftler sagen, dass wichtige Informationen, die in den ersten Wochen des Covid-Ausbruchs gesammelt wurden, nie weiter nach oben in die Befehlskette in Ottawa gelangten. Dabei war das GPHIN ein gut eingespieltes Team. Also das heißt, man fand früh raus, dass halt SARS-1 kursierte oder dass halt eine neue Krankheit kursierte. Ein Pharmaunternehmen in China meldete ohne ersichtlichen Grund enorm hohe Verkäufe antiviraler Medikamente. Und dann hat man weiter nachgebohrt und fand raus, da gibt es eine neue Krankheit, die hieß dann SARS bzw. SARS-1. dann manchmal kommt der Anstoß aber durch eine menschliche Quelle, wie in der Nacht zum 30. Dezember 2019, als Marjorie Pollack, eine erfahrene Epidemiologin, von einem Kontakt in Taiwan am Handy hörte. Beigefügt war ein Bild eines Bulletins, das in einem Krankenhaus in Wuhan ausgehängt wurde und die dortigen Ärzte von einer sich schnell ausbreitenden Lungenentzündung unbekannter Ursache warnte. Und dann wollten die GPHI-Analysten halt eben dann weiter suchen und Sachen melden und so, wurden aber dann ausgebremst von weiter oben. Ihnen wurde gesagt, dass sie ihre Bemühungen auf offizielle Erklärungen wie Daten der chinesischen Regierung und der WHO konzentrieren sollten. Andere Informationsquellen seien nur Gerüchte. Sie wollten, heißt es, dass der Bericht nur auf offizielle Informationen beschränkt ist. Das heißt, man stellt das ganze Ding auf den Kopf. Die WHO benutzte ja das GPHIN als Informationsquelle. Und dann hieß es dann zu den Leuten vom GPHIN, ihr sollt jetzt die WHO als Informationsquelle benutzen. Okay. Also ganz, ganz komische Sache. Und vor allem, was mich so überrascht hat, ich bin das kürzlich darauf gestoßen hier, dass das an mir vorbeigegangen war. Also ich war ja eigentlich von Anfang an beim Thema Covid halt drauf und dran. Und nichtsdestotrotz ist mir das hier völlig durch die, ist mir diese Tatsache völlig durch die Lappen gegangen und anscheinend hat man das auch aus den meisten Medien rausgehalten, sonst wäre es mir sicherlich aufgefallen. Ging also an mir vorbei. Also das wichtigste Frühwarnsystem wurde im Mai plötzlich abgewürgt. Also kann es sein, das ist jetzt natürlich dann spekulativ, kann es sein, dass halt dann die Chinesen gemerkt hatten in Wuhan, also nicht nur am Wuhan Institute of Virology, sondern auch in anderen Einrichtungen, dass sie da gemerkt haben, da ist irgendwas rausgegangen und da könnte jetzt was passieren, wir versuchen das einzudämmen. Ja, also die Chinesen reden dann heimlich mit den Kanadiern an der Spitze, mit den Amerikanern, mit den Russen und so. Und man wollte das unter den Teppich kehren und vielleicht kam deswegen dann schon im Mai 2019 eben dann die Order, dass man jetzt das GPHIN halt eben dann abwürgt, dass die ja nicht mehr rumgucken. Ich meine, wenn du merkst, da ist irgendwas jetzt passiert wahrscheinlich und du willst das unter Verschluss halten, dann würde man selbstverständlich als einer der ersten Schritte dieses GPHIN mehr oder minder abwürgen und dicht machen. Ja, und natürlich dann würdest du auch weiterhin sagen, wir richten uns jetzt nur nach dem, was die WHO erzählt, wir richten uns nur nach dem, was die Chinesen erzählen. Und man findet sogar auf der WHO-Webseite eigentlich den offiziellen Gameplan. Ja, das heißt, man sagt hier, wir betrachten erst, also die WHO betrachtet sich als völlig getrennt von dem militärischen und nachrichtendienstlichen Bereich. Das heißt, es ist gar nicht die Aufgabe der WHO, offiziell, nach einem absichtlichen Angriff zu forschen. Sondern die WHO sagt, wir beschäftigen uns mit Public Health, wir versuchen die Leute gesund zu halten oder zu kriegen oder whatever. Und wir sind unpolitisch und wir wollen erstmal nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen und wir betrachten, heißt es bei der WHO, jede Pandemie so lange als natürlichen Ursprungs, bis halt irgendwelche Geheimdienste oder Militärs exakt das Gegenteil bewiesen haben. Das heißt, man gibt eigentlich dann die gesamte Deutungshoheit natürlich dann ab an Geheimdienste und Militärs. Und da ist halt eben dann die Frage, warum sollten die ehrlich sein? Wenn den Chinesen ein Fehler passiert ist und wenn die Chinesen ja aufgebaut wurden vom Westen und die ganze Industrie und die Labors da drüben, wenn das alles vom Westen aufgebaut worden ist, dann hängt die westliche Supermacht in dem Skandal ja mit drin. Weil man hat ja letztendlich versprochen, wir forschen an neuen Viren und so und das wird schon nicht schief gehen und so und da wird jetzt dann kein Schaden entstehen, dann entsteht doch ein Schaden und dann ist eben die Versuchung groß, das Ganze eben zu vertuschen. Weitestgehend. Und wenn dann weiter oben die Entscheidung getroffen wird, wir vertuschen das, warum sollten dann die Geheimdienste und das Militär dann die Wahrheit erzählen? Und die WHO sagt, ja, wir sind ja gar nicht zuständig für die Forschung nach gezielten Angriffen. So, that's it. Jeder Ausbruch sollte als natürlicher Ausbruch behandelt werden, bis das Gegenteil bewiesen ist, heißt es von der WHO. Wirklich trennen lässt sich das aber nicht. Und man gibt dann auch zu, die verdeckte Freisetzung eines biologischen Wirkstoffs, also absichtlicher Angriff, wird in den meisten Fällen mehrere Tage oder sogar Wochen voranschreiten, bis sie sichtbar wird. Der Verdacht entsteht erst, wenn Patienten mit ungewöhnlichen Symptomen oder einer unerklärlichen Krankheit in Gesundheitseinrichtungen oder Notaufnahmen erscheinen. Die meisten Gesundheits- Die meisten vom Gesundheitspersonal haben wenig oder keine Erfahrung mit einigen der Krankheiten, die absichtlich verursacht werden könnten. Von großer Besorgnis ist die allgemein anerkannte Tatsache, dass nur wenige Länder jemals die Kapazitäten für Personal und Einrichtungen haben werden, um entweder einen sehr großen und tödlichen Ausbruch oder gleichzeitige Angriffe mit verschiedenen Erregern zu bewältigen. In den meisten Teilen der Welt ist die Infrastruktur des öffentlichen Gesundheitswesens bei der Bewältigung natürlicher Gesundheitsgefahren an ihre Grenze gestoßen. Ja, also, das heißt, es bringt halt dann wirklich nichts, die Pandemie als Fake abzutun und die ewig gleichen Sachen da zu wiederholen. Was ja einige Leute draußen immer noch machen, anderthalb Jahre nach Beginn dieser Pandemie, das bringt nichts, hat bislang auch gar nichts gebracht. Der ganze Aktivismus war da für die Katz. Und wenn man sich da wirklich drauf, wenn man jetzt wirklich dahinter forschen will, wenn man wirklich dann mal wirklich was Sinnvolles machen will, dann musst du halt einerseits reingehen in das Thema, was ist da in China gelaufen? Wie weit ist die biologische Waffenforschung generell? Was an dem Virus, den ja jedes Labor auf der Welt untersuchen kann, was an dem Virus deutet hin auf einen möglichen Laborursprung? Was deutet hin auf einen Unfall? Welche weiteren Unfälle drohen uns, vielleicht mit krasseren Sachen? Und vielleicht drohen sogar Angriffe, koordinierte Angriffe von letztendlich unbekannten Tätern. Angriffe, die dann getarnt sind als Laborunfall oder wo einfach nie klar wird, wer das denn gewesen ist. Also du kannst niemanden wirklich blamen. Mit eindeutigen Beweisen. Also das sind alles so Sachen, die wir eigentlich untersuchen müssen. Aber stattdessen, jeder, der irgendwie unzufrieden ist, hat seit anderthalb Jahren, oder richtig unzufrieden ist, hat seit anderthalb Jahren seine Zeit vergeudet mit nutzlosem Aktivismus. Absolut nutzlosem Aktivismus. Und fast niemand geht da mal richtig technisch rein in den Virus. Es sei denn natürlich, man kopiert irgendwas von Telegram oder irgend so ein komischer Vortrag gegen Impfstoffe und so weiter. Also eigentlich fast das einzige Werkzeug neben diesen Stoffmasken oder Papiermasken, das einzig wirkliche Werkzeug. Und das ist halt einfach nur mal so bei allen biologischen Bedrohungen, also biologischen Waffen, die Mitigation, also wenn du darauf reagieren willst, du kommst nicht aus ohne Impfstoffe. Und ich weiß, wie gruselig das natürlich dann ist, wenn Leute dann hier bedrängt werden oder gebeten werden, halt sich impfen zu lassen von Firmen, von heiklen Firmen, die der Regierung halt saumäßig nahestehen. Teilweise Firmen, die bestätigtermaßen mit drin waren in biologischen Waffenprogrammen, weil sich das alles überschneidet. Ich weiß, wie heikel das ist, ja, sich darauf einzulassen, aber die Alternative ist, du fängst dir einen Virus ein, der total zerstörerisch ist, total eklig ist, unter gewissen Umständen, und ein Virus, der aus einem Labor stammen kann. Und wer weiß, mit den gleichen Cray-Supercomputern, mit denen halt das so pseudomäßig das Klima simuliert wird vom Jahr 2120, mit solchen Supercomputern kannst du inzwischen auch besser und besser halt dann Viren designen, besser analysieren, diese Partikelfalten und so, das ist alles hyperkomplex, und besser verstehen. Also du wirst halt eben dann auf mannigfaltige biologische Bedrohungen nie reagieren können, ohne Impfstoffe. Das ist einfach so. Das ist eine Tatsache. Und was halt bisher so gemacht wurde also Kritisches gegenüber Impfstoffen, das war viel zu schlecht, viel zu unwissenschaftlich. Also jetzt nicht nur Andrew Wakefield und dieses ganze Fake-Flimsel, was er da gemacht hat. Ja, und dann wurde das Thema nochmal weiter verkompliziert, da einfach ziemlich eklige Influencer, also vor allem im angloamerikanischen Raum, dass viele eklige Influencer das einfach als Business betrachten, Stimmung zu machen gegen selbst die gewöhnlichsten Impfstoffe, und scheffeln damit halt einfach Geld. Das heißt, es gibt ein Klientel, die wollen das inzwischen hören, auf eine gewisse Art und Weise, und die Bedürfnisse vom Klientel werden bedient, dann kriegen diese Influencer Geld, und zwar teilweise sogar eine Menge Geld. Und dann ist halt natürlich dann die totale Verzerrung da und die Leute kriegen halt schlechte Informationen. Und dann haben wir eben das, diese Mechanismen, dass halt dann andere Leute wittern, wow, als Influencer gegen gewöhnliche Impfstoffe kannst du voll die Kohle machen, also wird das Ganze dann kopiert und kopiert und kopiert. Und irgendwann hast du wirklich nur noch die Situation, es gibt halt so die Mainstream-Stimmen und es gibt diese absoluten Influencer-Ratten und ansonsten gibt es halt in der öffentlichen Wahrnehmung nichts, weil die Leute halt einfach keine Bücher in die Hand nehmen. Ja, und dann ist das Thema natürlich dann, dann ist die Verwirrung natürlich dann perfekt. Also das heißt, absolutes Grundwissen, Basiswissen, was jeder eigentlich haben sollte. Jedes Land, selbst wenn ein Land jetzt mehr Intensivbetten hat als jetzt andere, wenn jetzt ein Land vielleicht 20.000 Intensivbetten hat und nicht bloß 10.000 oder was, oder wenn ein Land vielleicht sogar 30.000 Beatmungsgeräte hat, ja, statt vielleicht nur 10.000. Das ist ja ganz nett, aber das ist ein Tropfen auf den heißen Stein im Falle einer krasseren Pandemie oder halt einer ungebremsten Pandemie. Wenn die Leute halt gepfiffen hätten auf Masken und Abstand oder wenn man halt keinen Impfstoff rechtzeitig entwickelt hätte, dann nützt es dir auch nichts, wenn du 50.000 Beatmungsgeräte hast oder wenn du nützt dir dann auch nicht mehr so viel, wenn du jetzt noch mehr Intensivbetten hast, weil du bist einfach technisch begrenzt, dann gehen dir die Sauerstoffflaschen aus, dann gehen dir Verbrauchsmaterialien aus, das Personal geht dir aus. Ich meine, erstens mal ist viel zu wenig Personal da und die kippen dir alle ziemlich bald aus den Latschen. Ja, also vergessen Sie dieses mal zum Großteil dieses Gestreite um, wie viele Intensivbetten wurden gemeldet, was war ausgelastet, was war an Reserve. Ich meine, holen Sie sich lieber mal ein gutes Buch über biologische Waffen. Ja, und selbst die besten Bücher sind noch sehr stark eingeschränkt und man muss sich dann eben dann erschließen, was denn sonst noch so alles möglich ist. Und selbst Deutschland oder die USA stoßen dann absolut an ihre Grenzen. Heißt es halt eben dann, du kannst das Gesundheitspersonal auch nur begrenzt trainieren für halt den Ernstfall mit biologischen Waffen. Ein verstärktes Training von Gesundheitspersonal würde ja auch enthüllen, mit welchen Angriffen Geheimdienste und Militärs rechnen. Diese Informationen könnten zu den feindseligen Akteuren gelangen, die dann ihre Angriffsstrategie anpassen. Wie gesagt, Atombomben sind vom Wirkungsprinzip her relativ simpel. Ja, das ist eine Bombe, die macht Boom. Bei Viren ist das unglaublich kompliziert. Ja, und es gibt so viele Möglichkeiten, halt eben dann Variationen von Viren zu erschaffen oder gefährlichen Erregern zu schaffen, gegen die halt bestehende Impfstoffe und Behandlungsmethoden nicht funktionieren. Also es ist immer, das heißt, der Angreifer ist da immer im Vorteil und der Verteidiger ist immer im Nachteil. Hier bei der WHO heißt es, wie einige kürzlich veröffentlichte Szenarien andeuten, würde auf die absichtliche Freisetzung des Variola-Virus, also Smallpox, in einem einzigen Land die Ausbreitung des Virus erfolgen, also bei Reisenden über Tage und sogar Wochen hin, bevor der Verdacht eines Ausbruchs geweckt wird. Das heißt, die Leute tragen das in die ganze Welt raus, bis dann überhaupt erstmal geschnallt wird, was los ist. Dann, The Intercept hat Dokumente über die heikle Forschung in Wuhan an neuen Fledermausviren und MERS freigeklagt unter Verweis auf das US-Informationsfreiheitsgesetz. Die mehr als 900 Seiten Dokumente beschreiben die Arbeit der EcoHealth Alliance, einer US-amerikanischen Gesundheitsorganisation, die Bundesgelder verwendet hat, um die Fledermaus-Coronavirus-Forschung im chinesischen Labor zu finanzieren. Fundus an Dokumenten umfasst 2 bisher unveröffentlichte Förderanträge, die vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases finanziert wurden, sowie Projektaktualisierungen im Zusammenhang mit der Forschung der EcoHealth Alliance. Der Präsident der EcoHealth Alliance, Peter Daszak, wolle tausende von Fledermausproben auf neuartige Coronaviren untersuchen. Die Forschung umfasste auch das Screening von Menschen, die mit lebenden Tieren arbeiten. Wichtige experimentelle Arbeiten fanden mit humanisierten Mäusen in einem Labor der Biosicherheit Stufe 3 am Wuhan University Center for Animal Experiments statt. Und die EcoHealth Alliance sagte, ja, es ist ja ein legitimer Forschungszweck und wir haben daran geforscht und was soll daran anstößig sein? Allerdings, hier Alina Chan, Molekularbiologin am Broad Institute, sagte, die neuen Dokumente zeigen, dass die EcoHealth Alliance allen Grund dafür habe, die Theorie eines Laborunfalls hinter der Covid-Pandemie ernst zu nehmen. In den ganzen Dokumenten weisen sie ja darauf hin, dass sie wissen, wie riskant diese Arbeit ist. Sie reden immer wieder über Leute, die möglicherweise gebissen werden. Und sie haben Aufzeichnungen über alle geführt, die gebissen wurden. Also, Hat EcoHealth jetzt diese Aufzeichnungen und wenn nicht, wie können sie einen forschungsbedingten Unfall bei SARS-2 ausschließen? Richard Ebright, Molekularbiologe an der Rutgers University, meinte zu den neuen Dokumenten, die Viren, die sie konstruierten, wurden auf ihre Fähigkeit getestet, Mäuse zu infizieren, die so entwickelt wurden, dass sie menschliche Rezeptoren auf ihren Zellen haben. Ebright sagte auch, dass die Dokumente deutlich machen, dass zwei verschiedene Arten von neuartigen Coronaviren humanisierte Mäuse infizieren konnten. Während sie am SARS-bezogenen Coronavirus arbeiteten, führten sie gleichzeitig ein paralleles Projekt zum MERS-bezogenen Coronavirus durch, sagte Ebright und bezog sich auf das Virus, dass das Nahost-Atemwegssyndrom verursacht. Das heißt im Endeffekt, die wuscheln an anderen gefährlichen Sachen rum. Und wenn dann jemand gebissen wird, und das wird nicht ganz richtig geloggt, oder derjenige verschweigt vielleicht, dass er gebissen wurde, ja, so ein bisschen wie in einem Zombie-Film, ja, wo dann irgendwie jemand gebissen wird und er verheimlicht das vor der anderen Gruppe und so, und dann turns, also wird dann selber zum Zombie im natürlich unopportunsten Moment. Also das ist halt eben so eine Sache. Das heißt, man verlässt sich dann blind auf diese Leute. Und wenn dann was schief geht, falls jetzt hier was schiefgegangen war, haben wir als Bevölkerung die Konsequenzen zu tragen. Wir müssen dann die Kosten, wir müssen dann die ganzen Kosten bezahlen und wir haben die ganzen Schäden. Und um uns zu beschäftigen, ja, damit wir halt nicht so richtig halt eben dann hier Konsequenzen draus ziehen, dann werden wir noch beschäftigt, wenn jetzt dann zum Beispiel auch schon die Bild-Zeitung hier so ein bisschen Corona-Aktivismus macht, wenn jetzt die SPD schon ein bisschen Corona-Aktivismus macht, um die Leute zum Streiten zu kriegen, und wenn halt eben dann in Amerika Fox News und diese ganzen Republican-Sender, wenn die jetzt halt eben dann richtig krasse Corona-Leugnung fast schon gemacht haben die letzten Monate. Das heißt, all diese Meinungen sind gesteuert, all diese Meinungen sind aufgekauft. Das, was jetzt hier Leute in Deutschland gemacht haben mit Corona-Aktivismus, war nichts Besonderes, nichts Eigenes. Das war nicht wirklich rebellisch oder neu oder anders, sondern das lief rauf und runter auf Fox News. Und das ist nicht einfach nur ein Problem, dass jetzt die Democrats da irgendwie mit den Chinesen rumgemacht hatten. Nee, die Republicans haben ja seit jeher eine beste Beziehung zu China. Und sie finden auch in meinem neuesten Buch, das Kartell der Supermächte Band 6, finden sie auch nochmal einiges zu der chinesischen Revolution und wie das denn verlaufen ist. Absolut schockierende Erkenntnisse. Aber Hauptsache, die Leute streiten sich untereinander. Ja, und Familien sind zerstritten jetzt und Leute hassen sich dann gegenseitig. Also Leute hier in Deutschland hassen sich gegenseitig, weil anscheinend jemand Mist gebaut hat, vollkommen Mist gebaut hat in einem chinesischen Labor, oder weil vielleicht irgendjemand hier die Welt angegriffen hat und der unbekannte Angreifer hat vielleicht zuerst in Wuhan losgeschlagen, einfach damit die Welt sich da streitet. Also, dann haben wir jetzt bald einen richtig dicken Jahrestag zu 9/11. Und die Taliban herrschen jetzt über Afghanistan. Also jetzt könntet, und wir sehen das in der Springerpresse, die Springerpresse sagt dann, ja, wir müssen mit den Taliban verhandeln. Es wäre naiv zu glauben, man könne mit den Taliban nicht verhandeln und so. Und vielleicht wäre die Taliban ja doch ganz nett und so. Also jetzt könnte mit 20 Jahren Verspätung das passieren, was eigentlich ursprünglich geplant war für Afghanistan. Nämlich, dass Afghanistan so eine Art neues Saudi-Arabien wird. Ja, also halt ein muslimisches Regime, aber halt eines, das sich benimmt aus Sicht der Supermächte. Und ja, also die USA und Saudi-Arabien und Pakistan hatten eigentlich alles vorbereitet gehabt, um nach dem Ende der Sowjetunion aus Afghanistan eine Art Kopie von Saudi-Arabien zu machen. Die Taliban und Al-Qaida waren aufwendig aufgebaut worden, die Pipeline-Projekte waren ready to go. Die Taliban hatten sogar die Frau des Neffen des ehemaligen CIA-Direktors Richard Helms als Sprecherin bzw. Diplomatin in New York rekrutiert. Die USA und Russland benötigten jedoch für die nächsten 20 Jahre einen neuen Feind dringender, als man eine afghanische Kopie von Saudi-Arabien benötigte. 2000 und 2001, also vor 9/11, liefen bereits Verhandlungen, um gegebenenfalls eine Militäraktion in Afghanistan durchzuführen. Was es noch brauchte, war ein schockierendes Ereignis, um die Welt davon zu überzeugen, dass es einen neuen Feind gab, gegen den man Krieg führen müsse. 20 Jahre später scheint man den ursprünglichen Plan umzusetzen, Afghanistan zu einem neuen Saudi-Arabien zu machen. Also, das heißt, 1978 leitete die Sowjetunion einen Staatsstreich in Afghanistan. Das verwendete afghanische Personal hatte selbstverständlich militärisches und geheimdienstliches Training durch die Sowjets erhalten. Die neue Marionettenregierung war aber unbeliebt und vergraulte sowohl die religiöse Bevölkerung als auch alteingesessene Feudalherren. Die USA brauchten logischerweise einen radikalisierten Islam als revolutionäre Aufstandsbewegung, also bastelte man halt eben dann das Passende zusammen, Versatzstücke aus dem Koran und den Hadith-Überlieferungen, maßgeschneidertes Puzzle. USA gaben Millionen Dollar aus für radikale Schulbücher, die auch später noch von den Taliban verwendet wurden. In Wirklichkeit war das Kalifat ja ursprünglich eine sehr, sehr professionelle Angelegenheit. Das heißt, es war ähnlich wie diverse andere Großmächte. Ja? In der Vergangenheit, man kaufte sich da Experten ein aus umliegenden Imperien, also halt Schiffsbauer und so weiter und so fort. Dann war man eben dann eine veritable Großmacht. Man versucht halt eben eine relativ moderne Verwaltung zu machen und so, und das war eigentlich ein relativ cleveres Unterfangen. Also nicht das, was jetzt heute sich radikale Muslime vorstellen. Also gerade die radikalen Muslime schnallen ja oftmals gar nicht, wie modern das Kalifat ursprünglich war, also nach den damaligen Maßstäben. Ja? Aber während halt andere Großmächte oder die Methoden der Großmächte sich dann entwickelt hatten, gerade auch in Europa, und dann immer wissenschaftlicher wurden, sah man, wie halt das muslimische Kalifat halt zu wenig auf Wissenschaft setzte, und deswegen war es dann irgendwann unterlegen. Aber man bastelte hier einfach den primitivstmöglichen Islam zusammen für diese Guerilla-Operation. CIA-Ausbildungskurse formten sowohl die Taliban als auch Al-Qaida. Scheich Mohammed bin Laden leitete ein großes Bauunternehmen im arabischen Raum. In den späten 1970er Jahren führte dann der Sohn Osama die Geschäfte. Die Familie kooperierte begeistert mit den Amerikanern, um die Sowjets aus Afghanistan zu vertreiben. Vertraglich abgestimmt mit der CIA bauten die Bauunternehmer des Bin Laden-Clans den Tora Bora-Komplex. Ein grünes Licht für Al-Qaida kam von pakistanischen Generälen und dem pakistanischen Geheimdienst ISI. Der pakistanische Geheimdienst war die Kreation des britischen Empires und Major General Sir Walter Joseph Cawthorne. Es erfolgte die Ausbildung von 10.000 Al-Qaida-Kämpfern durch amerikanische Green Berets und Navy SEALs. Al-Qaida wurde sogar eine internationale Organisation mit Strukturen in verschiedenen Ländern. Besonders wichtig dabei war die Finanzierung und das konspirative Bewegen von Geld. Die Aufsicht hatte die CIA, damit man Al-Qaida in verschiedenen Ländern einsetzen konnte, nach den Wünschen der US-Außenpolitik. 1991 gab es Meetings zwischen der CIA, dem saudischen Geheimdienst und Bin Laden. Die Saudis akzeptierten die Präsenz von 300.000 US-Soldaten, und dies hätte laut dem offiziellen Narrativ zum Bruch geführt. Osama musste aber zwangsläufig umringt gewesen sein von Agenten des CIA, des Saudi-Geheimdienstes und Pakistans ISI. Verschiedene Gruppen fusionierten zu den Taliban, die dann Afghanistan erobern konnten. Hilfe kam auch von dem US-Konzern Unocal. Unocal, einer der Hauptakteure im Sandgas-Konsortium, das versuchte, die Trans-Afghanistan-Pipeline zu bauen. In den 1980er Jahren hatte CIA-Chef Bill Casey die Vorgehensweise des Geheimdienstes, Informationen durch reisende Geschäftsleute zu erhalten, wiederbelebt. Marty Miller, einer der Top-Manager von Unocal, führte ab 1995 Verhandlungen in mehreren zentralasiatischen Ländern und lieferte die auf diesen Reisen gewonnenen Informationen freiwillig an die CIA-Station in Houston. Unocal mietete ein Haus im Zentrum von Kandahar, direkt gegenüber von einem von Osama bin Ladens neuen Anwesen. In der Nähe befand sich auch das pakistanische Konsulat, in dem Offiziere des Geheimdienstes ISI untergebracht waren. Der französische Journalist Richard Labévière sagte in Bezug auf die späten 1990er Jahre, die Sicherheitskräfte von CIA und Unocal stellten mehreren Taliban-Milizen militärische Waffen und Ausbilder zur Verfügung. Beamte des US-Außenministeriums förderten offen die geplante Pipeline, und der ehemalige Außenminister Henry Kissinger diente als Unocal-Berater. Osama bin Laden hat einen Deal mit den Pakistanis, ging nach Afghanistan zu den Taliban. Die diplomatische Anerkennung der Taliban als rechtmäßige Regierung Afghanistans erfolgte durch Pakistan, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Alle drei Staaten waren abhängig von den USA. Geld für die Taliban floss munter zwischen den Jahren 1994 und 2000. Es gab diplomatische Besuche hin und her. Ein US-Diplomat hoffte 1997, dass sich Afghanistan entwickeln werde wie Saudi-Arabien einst. Die Taliban rekrutierten Lily Helms als Sprecherin in New York. Ihr Mann war der Neffe von Richard Helms, dem ehemaligen CIA-Direktor. Eigentlich stand alles bereit dafür, Afghanistan zu einer Kopie Saudi-Arabiens zu machen, aber irgendwer schien den Plan geändert zu haben. Die USA brauchten für die nächsten 20 Jahre einen neuen Feind, so lange, bis die Russen sich erholen und die Chinesen zu einer Supermacht werden. Ein neuer Feind für 20 Jahre wurde dringender benötigt als eine afghanische Kopie von Saudi-Arabien. Die USA hatten vor den Terroranschlägen des 11. September 2001 fast ein Jahrzehnt lang die Militärausgaben gekürzt. Der Anteil der Militärausgaben am Bruttoinlandsprodukt war im Vergleich zu dem Höhepunkt während des Vietnamkrieges auf weniger als ein Drittel geschrumpft, auf weniger als die Hälfte des Wertes der Reagan-Jahre. In den 10 Jahren nach den Terroranschlägen haben sich die Militärausgaben in absoluten Zahlen auf 700 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt, was etwa 20% der gesamten Staatsausgaben entspricht. Im Jahr 2011 erreichten die Militärausgaben des Landes mit 19,6% der gesamten Bundesausgaben ihren Höhepunkt und machten etwa 4,6% des BIP aus. Bis 2020 war sie auf 11% der gesamten Bundesausgaben gesunken und machte 3,5% des BIP aus. Und das sind nur die offiziellen Zahlen. Man kann ja militärische Posten auch im zivilen Bereich verstecken, insbesondere mit der Tarnung Klimaschutz. Oh, unser neuer Satellit, das ist ein Klimaschutzsatellit. Ja, und die Ozeane, die wir da überwachen und so, dienen alles im Klima. Jetzt im Jahr 2021 benötigt man Afghanistan vielleicht nicht mehr als Feind und es scheint, als würde nun mit 20 Jahren Verspätung der ursprüngliche Plan umgesetzt, Afghanistan zu einer Kopie von Saudi-Arabien aufzubauen. Kann natürlich auch sein, dass man jetzt die Taliban einfach aufgemotzt hat und um sie dann später nochmal irgendwie kaputt zu schießen, das entscheiden die Supermächte so, wie sie wollen. In den 1990er Jahren wurden dann diverse Anschläge öffentlich zurückgeführt auf das Netzwerk von Bin Laden. Der Experte Nafees Ahmed meint, die Taliban hätten sich zu stark zerstritten, wären zu gierig geworden, was das Pipeline-Projekt gefährdet hätte. Die USA verhandelten Ende 2000 verstärkt mit den Russen und Indien, um gegebenenfalls eine Militäraktion in Afghanistan durchzuführen. Es ist nicht sonderlich wahrscheinlich, dass man keine Disziplin durchsetzen konnte in Afghanistan. Das naheliegende Hauptmotiv der USA war die Notwendigkeit, einen neuen Feind zu haben für 20 Jahre. Russland hatte nach ominösen Anschlägen 1999 selbst einen Krieg gegen den radikalen Islam losgetreten in Tschetschenien und man hatte mit Shamil Basajew eine ähnliche Figur wie Bin Laden. Russland profitierte selbst massiv von dem Krieg gegen den islamischen Terror und half den USA nach 9/11. CNN berichtete im Jahr 2002 Folgendes. In einer erstaunlichen Entscheidung koordinierte der russische Präsident mit den zentralasiatischen Nationen, um den US-Streitkräften erstmals die Nutzung von Militärbasen der ehemaligen Sowjetunion zu ermöglichen. Weitere Zugeständnisse von Putin folgten. Russland durfte natürlich im Gegenzug Mitglied der G8-Staaten werden und immer mehr Gas und Öl an Europa liefern und damit Milliardenprofite erwirtschaften, mit denen das russische Militär und die Geheimdienste erneuert werden konnten. Ruslan Martagov, der Sprecher einer von Moskau installierten Regierung in Tschetschenien gewesen war, meinte, der 11. September war ein unerwartetes Geschenk für Herrn Putin, so Martagov. Von da an nannte er den Kampf gegen die tschetschenische separatistische Bewegung im Nordkaukasus einen Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Im Mai 2001 trafen sich Funktionäre vom US-Außenministerium aus dem Iran, Deutschland und Italien in Genf, um eine Strategie abzusprechen, um die Taliban zu stürzen, um die Theokratie dort zu ersetzen mit einer breiter aufgestellten Regierung. Bereits bei einem Treffen in Moskau Anfang Juni 2001 deutete Präsident Putin gegenüber den CIS-Nationen an, dass es eine Militäraktion gegen die Taliban geben könnte. Alles, was es noch brauchte, war ein schockierendes Event, um die Welt davon zu überzeugen, dass ein Krieg alternativlos sei. In den gewöhnlichen Verschwörungsmedien spielte Russland zu dem Zeitpunkt von 9/11 entweder gar keine Rolle oder nur eine sehr geringe. Sogar später, als die Russen tiefer in westliche Verschwörungsmedien eindrangen und Putin als eine Art politischen Messias inszenierten, verrieten russische Quellen kein bedeutendes Geheimnis über 9/11. Ja, und man hat anscheinend auch eine Informationskriegsstrategie, das heißt, man aktivierte rechtsextreme Verschwörungstheoretiker, man aktivierte halt so linke Kreise und hat das alles so in kontrollierten Bahnen ablaufen lassen. Das heißt, die Linken haben dann geschrien, um Gottes Willen, die Bush-Admin, alles Konservative sei jetzt schlecht und die Lösung auf alles wäre jetzt halt eben dann Democrat zu wählen. Und mit so einer Haltung hat das Establishment in Amerika natürlich dann überhaupt keine Schwierigkeiten, weil das Establishment in Amerika kontrolliert beide Parteien. Und dann hat man natürlich dann die rechtsextremen Verschwörungstheoretiker halt machen lassen und die Schizos auch machen lassen in den Verschwörungsmedien. weil die ja auch keine Gefahr darstellen. Die sind viel zu schräg, um halt die breitere Gesellschaft so anzusprechen. Und dann kam dann so ab 2008 vor allem, da haben sich dann die russischen Geheimdienste mehr und mehr eingemischt in die Verschwörungsmedien und priesen natürlich dann Russland als Lösung auf alles. Ja, also Russland würde die neue Weltordnung bekämpfen und so. In Wirklichkeit stecken die alle unter einer Decke. Und es wurde ja koordiniert vor 9-11 schon, ja, zwischen den USA und Russland, dass man da in Afghanistan da mal einen Krieg macht. Und was haben wir dann gesehen in den deutschen Verschwörungsmedien? Also wir haben da eigentlich einen Haufen Typen gesehen, die da kamen und gingen. Manche waren mal eine Zeit lang populärer, manche sind schon gestorben, die da ab 2006, 2007 da angefangen hatten, was zu machen. Manche verschwinden jetzt so langsam in der Bedeutungslosigkeit und so, aber so das gemeinsame verbindende Element war einfach, die waren so krass pro Russland, aber kotzten sich ab über die Bush-Administration und die USA und die NATO und so und haben halt nie diese ganzen Dinge verraten, dass das einfach halt von den Russen und den Amerikanern zusammen koordiniert worden war. Also wie gesagt, praktisch niemand. Es gibt, also mir fällt spontan niemand ein aus irgendwie so Verschwörungsmedien, der irgendwas taugt. Also wo du sagst, wow, da gehst du gerne hin auf die Webseite und kriegst da richtige Analysen. Es ist immer entweder halt so totale Russenpropaganda oder es ist halt typisch links oder es ist typisch rechtsextrem oder es ist schizo und eine Mischung aus diesen Sachen, ja, und deswegen entstand halt eben dann kein richtiges Problem für die Supermächte in der Hinsicht. Hier, am 9. September 2001 bekam US-Präsident Bush bereits detaillierte Pläne vorgelegt für eine Invasion Afghanistans und den Sturz der Taliban-Regierung. Quellen verrieten Einzelheiten aus der entsprechenden National Security Presidential Directive an NBC News. Dieser Plan, der auch eine Kooperation Russlands vorsah, wurde im Wesentlichen umgesetzt nach den Anschlägen am 11. September. Der vorherige US-Präsident Bill Clinton hatte dem russischen Staatsoberhaupt Boris Jelzin 11 Milliarden Dollar geliehen für den ersten Tschetschenienkrieg gegen radikale Islamisten. 1999 geschahen die Apartmentanschläge in Moskau und anderen Städten, die wahrscheinlich auf den Geheimdienst FSB zurückgingen, und es kam zum zweiten Tschetschenienkrieg, der Putins Profil massiv aufwertete. Die Führungsfiguren der Tschetschenen hatten Verbindungen zum russischen Geheimdienst GRU und ähnlichen Behörden. Der ganze Krieg schien an der Spitze abgesprochen zu sein. Seit Mitte der 90er Jahre bezahlte Osama bin Laden radikal-islamische tschetschenische Guerillaführer wie Basajew und Khattab, laut der Asia Times. Und man erinnere sich daran, dass halt auch bei der Covid-Pandemie, dass halt eben da auch halt so eine Informationskriegsstrategie gewählt wurde. Man hat das so in links und rechts eingeteilt. Ja, die einen sagen, die Pandemie sei fake und das sei die konservative Meinung und dann die andere Meinung, das sei dann die linke Meinung und so. Also, stellen wir uns mal vor, Jeb Bush wäre Präsident geworden 2016 und es wäre dann Covid passiert, ja, die Corona-Pandemie wäre passiert und man hätte dann irgendwelche Pseudobeweise vorgelegt, dass Al-Qaida oder irgendeine Gruppe mit Afghanistan und so, dass die das gemacht hätten, dass die uns angegriffen, die Welt angegriffen hätten, mit SARS-2. Was dann los wäre? Ja, und es besteht die Gefahr, dass halt irgendwie ständig hier irgendwie neue Virenangriffe kommen durch Al-Qaida oder weiß der Geier und so weiter. Aber wir haben das halt eben nicht gesehen. Das heißt, die Republicans haben versucht, das Thema total runterzuspielen. Und andere Regierungen haben das auch relativ runtergespielt. Ja? Und nach 9-11 hieß es ja, nichts wird mehr so sein wie vorher. Der Krieg gegen den islamischen Terror und als nächstes könnte Al-Qaida uns angreifen mit einer Atomwaffe. Und dann wäre das Amerika eine absolut volle Diktatur und so. Ja, so hieß es damals, nach 9-11. Und nach Covid hieß es dann so, ach ja, Corona, so hieß es dann von den Regierungen. Und das war eben dann auch so eine Sache, wo da eben dann auch nicht genau sagen konntest oder halt schwerer abschätzen konntest, was hinter Covid steckt. Ich meine, es wurde ja behauptet dann, dass da die krasseste Panikmache gemacht worden wäre bei Corona, aber die Reaktion war absolut milde von den Regierungen. Total milde. Ich meine, nach 9-11 war ja die die Besorgnis, dass halt dann wirklich ein nuklearer Anschlag passiert in Dallas oder sowas und dass es dann heißt, Al-Qaida würde dahinter stecken. Und was dann passiert wäre im Bereich Überwachung und Gleichschaltung und so, das wäre ja oberkrass gewesen. Und stattdessen haben wir jetzt die Republicans gesehen, ach ja, Corona, bläh, ja. Also, Osama Bin Laden hätte 1996 im Sudan verhaftet werden können, aber die Amerikaner wiegelten ab. Der London Observer berichtete, dass westliche Dienste sogar massive Datenpakete ablehnten über Osama und 200 Al-Qaida-Funktionäre. Kurz nach 9-11 wurden rund 300 Saudis aus den USA ausgeflogen, anstatt jene festzuhalten und zu verhören. Darunter waren auch mehrere Mitglieder der Bin Laden-Familie, gegen die das FBI ermittelte. Der Clan hatte auch eine enge Verbindung zu dem Konzern Carlyle Group. Die Investorenkonferenz von Carlyle 2001 fand genau am 11. September 2001 statt. In den Wochen nach dem Treffen wurde berichtet, dass Shafiq Bin Laden, ein Mitglied der Familie Bin Laden, der Ehrengast war und dass die Bin Ladens Investoren bei Carlyle verwalteten Fonds waren. Indische Quellen berichteten unter anderem, dass Osama Bin Laden wegen Nierenproblemen regelmäßig zur Dialyse ging in ein Militärkrankenhaus in Peshawar, Pakistan. ABC News berichtete über $100,000 von pakistanischen Banken, die nach Florida überwiesen wurden, zu Konten von Mohammed Atta, dem angeblichen Chefterroristen bei der 9-11-Operation. Die Überweisungen geschahen im Auftrag des pakistanischen Lieutenant General Mahmoud Ahmad vom Geheimdienst ISI, der ja auf die Briten zurückgeht. Ein Analysebericht der Jamestown Foundation vom Dezember 2011 kam zu dem Schluss, dass es trotz des Leugnens des pakistanischen Militärs Beweise dafür gibt, dass Elemente innerhalb des pakistanischen Militärs Osama Bin Laden mit Wissen des ehemaligen Armeechefs General Pervez Musharraf und möglicherweise des ehemaligen Chefs des Armeestabs General Ashfaq Pervez Kayani beherbergten. Der ehemalige pakistanische General Ziauddin Butt alias General Ziauddin Kawaya enthüllte auf einer Konferenz über pakistanisch-amerikanische Beziehungen im Oktober 2011, dass der damalige ehemalige Generaldirektor des pakistanischen Geheimdienstbüros Brigadier Iyas Shah Osama Bin Laden in Abbottabad in einem sicheren Haus des Geheimdienstes festgehalten hatte. Der pakistanische General Ziauddin Butt sagte, Bin Laden sei in Abbottabad vom ISI mit vollem Wissen von Pervez Musharraf versteckt worden, bestritt jedoch später eine solche Aussage. Internationale Beamte haben dem ISI vorgeworfen, die Taliban dauerhaft im Krieg mit Afghanistan zu unterstützen und sogar anzuführen. Als Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff erklärte Mike Mullen, Tatsache ist, dass die Quetta Shura, also zugehörig zu den Taliban, und das Haqqani-Netzwerk ungestraft von Pakistan aus operieren. Extremistische Organisationen, die als Stellvertreter der pakistanischen Regierung fungieren, greifen afghanische Truppen und Zivilisten sowie US-Soldaten an. Wir glauben beispielsweise, dass das Haqqani-Netzwerk, das seit langem die Unterstützung und den Schutz der pakistanischen Regierung genießt, in vielerlei Hinsicht ein strategischer Arm der pakistanischen Inter-Services Intelligence Agency ist. 2017 warf General Joseph Dunford, Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff, dem ISI Verbindungen zu Terrorgruppen vor. General Mahmoud Ahmad vom ISI hatte ja in den Wochen vor 9-11 und sogar am Tag der Anschläge Meetings mit US-Regierungsfunktionären und US-Geheimdienstlern. Die pakistanische Regierung half vordergründig den Amerikanern, Krieg gegen Afghanistan zu führen. Hintenrum unterstützte Pakistan die Afghanis, was den Amerikanern kaum entgehen konnte. 100 LKWs mit Ausrüstung kamen von Pakistan nach Afghanistan in der Woche vor Beginn der US-Bombardierungen. Das Führungspersonal von Al-Qaida wurde nach Pakistan in Sicherheit gebracht. Ja, also dann die ganzen Anführer Pakistan und so, die wurden alle in Pakistan, Taliban-Anführer wurden alle so in Pakistan geparkt. Also, wir sehen also mehr und mehr und mehr bei verschiedenen Themen und Krisen. Es ist eine absolute Sackgasse, wenn du einfach nur dich in deiner Blase bewegst, ja, wenn du einfach nur deine Verschwörungsmedienblase für heilig erklärst, ja, anstatt zu verstehen, dass die ganzen Influencer nichts taugen. Ist aber genauso gefährlich, wenn du halt in dieser Mainstream-Spießer-Bubble drin steckst, in dieser Blase drin steckst und halt überhaupt nichts wissen willst über die schmutzige Welt der Geheimdienste oder diese ganzen krassen Sachen oder wenn du halt nur investigative Berichte akzeptierst, die jetzt dir halt gerade im Wall Street Journal aufs Brot geschmiert werden oder in der New York Times aufs Brot geschmiert werden, ja. Es bringt niemandem etwas, immer nur diese Informationen zu akzeptieren, die einem irgendwie gefallen oder ideologisch gefallen. Und es bringt auch wirklich nichts, in diesem Links-Rechts-Ding mitzubleiben. Manche Leute sind einfach konservativ, das ist einfach so. Manche Leute sind halt in mancherlei Hinsicht überhaupt nicht konservativ, das ist halt einfach so. Wir werden nie auf den grünen Zweig kommen, wenn wir uns halt eben da so auseinanderdividieren lassen. Und es ist absolut unverzeihlich, wenn halt eben dann politische Gruppen, wenn die sich dann halt, oder Parteien, wenn die sich anbiedern an das angloamerikanische Empire oder das russische Empire oder das chinesische Empire und so, das bringt uns keinen Meter weiter. Es ist so absurd, wenn man angesichts dieser ganzen Geschichte, wenn man dann so Leute sieht von der AfD, die dann irgendwie davon, oder von der Linken, die dann davon träumen, oh, wir biedern uns den Russen an und dann bringen wir Deutschland aus der NATO raus und dann wird irgendwie alles besser und wir schwächen damit vielleicht die NATO und so. Nee, an der Spitze arbeiten die Amerikaner und die Russen vollkommen zusammen. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie von der Regen in die Traufe willst, ja, dann kannst du dich den Russen anbiedern. Und jedes Mal, wenn Leute solche fatalen Entscheidungen treffen, das kann dann wirklich 10, 20 Jahre dauern, an Elend, bis man dann vielleicht eine Gelegenheit hat, bis sich dann mal wieder irgendwas verändert. Und dann werden die nächsten Fehler gemacht und die Supermächte setzen wieder ihren Willen durch. Wir haben es jetzt gesehen mit diesem links-grünen, mit dieser links-grünen Trendwelle. Ja, also ich meine, man kriegt wirklich Ausschlag, wenn halt der nächste Oberspießer halt eben dann meint, wow, er habe jetzt die Welt verstanden und das sei jetzt seine Identität, ja, grün zu sein und irgendwie links zu sein. Ja, man will ja das Klima schützen. Und man mault dann über dies und man mault über jenes und dann wird man auch noch Veganer und so. Das ist so ends langweilig und ätzend, wenn Leute halt eben dann meinen, sie kopieren halt einfach dann diese Massentrends. Und das sei dann ihre Identität. Ja, nicht selber denken, einfach nur abkupfern. Und das haben wir jetzt dann eben dann gesehen hier mit diesem Rezo, dieser absoluten Nulpe da auf YouTube, der dann seine YouTube-Preise da irgendwie da in seinem Ding da zur Schau stellt und so. Also eine absolute Nulpe, der einfach dann diese Trends kopiert. Er ist irgendwie Veganer und leidet unter Panikstörungen. Ja, ich meine, er versucht ja in seiner Sendung immer so dominant rüberzukommen. Also seine neueste Analyse zum Klimathema hat 160 Quellangaben. Ja. Dass das alles abhängig ist von dem angloamerikanischen Militär und den ganzen angloamerikanischen Klimaforschungseinrichtungen, die alle aufs Militär zurückgehen, das schnallt er natürlich nicht. Das heißt, selbst wenn du jetzt dann 260, 360 Quellangaben machst, es ist immer alles abhängig von denselben 5, 6 Einrichtungen. Und wenn man sich da mal richtig reinarbeitet, dann ist vor allem der militärische Hintergrund sehr leicht zu verstehen. Die anderen Dinge, wie das angloamerikanische Empire sich entwickelt hat, wie das zusammenhängt mit den anderen Supermächten, das ist dann schon wesentlich schwerer. Ja, und das finden Sie alles in meinem neuen Buch, Das Kartell der Supermächte, Band 6, Klima und Sozialismus. Aber es ist absolut hirnverbrannt, eben sich so einzulassen auf die Klimaforschung des angloamerikanischen militärisch-industriellen Komplex und dann zu glauben, das sei jetzt die große Rebellion gegen rechts. Ja, also vereinfacht dargestellt kann man sagen, den Oberrechten, also den superreichen Oberrechten gehören die Linken. So ist es einfach, weil die Menschen oder halt die Supermächte, das hat sich mit Clan-Strukturen entwickelt und das ist gerade mit dem Hochadel und den Angloamerikanern, das ist einfach so. Das ist hereditary. Also um den abgedroschenen Begriff zu verwenden, das ist rechts. Ja, ich meine, der Begriff ist eigentlich eh nutzlos, aber benutzen wir mal vereinfacht dargestellt diesen Begriff. Ja. Also die Oberrechten haben sich da vor hunderten Jahren schon mit ihrer Geheimpolizei, haben die Oberrechten sich da das linke Spektrum da geholt. Also man hat sich da eingekauft, man hat das mit der Geheimpolizei infiltriert und seitdem gehört das linke Spektrum den Rechten. Sorry, ja. Diese Revolutionsträume platzen zu lassen oder diese Lebenslügen da platzen zu lassen, das ist einfach so. Und jede Pappnase kann sich jetzt einfach hier orientieren im IPCC-Bericht oder an dem grünen General, dem Klimaforscher Michael E. Mann. Ja, man muss dann einfach bloß zwei Augen zudrücken und nicht nachschauen, welche Militäreinrichtungen dessen Forschungen teilweise bezahlen. Man kopiert einfach die generelle Linie von Michael E. Mann. Und das ist genauso, wenn irgendwelche Leute aus dem rechten Spektrum jetzt halt dann, oder aus dem Verschwörungsspektrum, wenn sie einfach dann abkupfern, was jetzt die russischen Medien bringen. Also irgendeine Krise, irgendwelches Thema, russische Geheimdienste erstellen die wichtigen Talking Points, das ist die Narrative. Und das wird dann einfach kopiert und kopiert und kopiert und dann irgendwann kopieren es die Leute bei uns. Copy and paste. So geht Propaganda. Ja, und man kann sich natürlich dann dumm stellen oder man kann auch wirklich dumm sein. Einfach nur kopieren und meinen, das sei jetzt einfach so korrekt. Und so sehen wir das hier bei diesem Rezo, der damit irgendwelche Teenager beeindrucken will anscheinend. Also Politikwissenschaft für wirkliche Dummies. Ja. Und, also das heißt, man übernimmt hier dieses Standard-Framing. Rezos Quellenliste enthält 160 Angaben. Aber letztendlich kommt das alles an auf das UK Met Office, das zum Militär gehört, Hadley Center, Climatic Research Unit, NOAA und NASA. That's it. Also, wir haben uns den Hintergrund schon mal angeguckt, natürlich dann ganz nahe von Michael E. Mann. Finden Sie mal im neuen Buch Das Kartell der Supermächte, Band 6, Klima und Sozialismus. Ja, und wir haben jetzt halt eben dann solche Influencer wie diesen Rezo, aber auch die Gegenseite wird natürlich dann gefördert. Das heißt, wir haben dann auch so Leute wie den Baron von Fink und Henning Conle und so, und die blasen dann halt eben dann Kohle rein in rechte Influencer, nicht nur in rechte Politiker, allem Anschein nach, sondern die blasen auch Geld rein in rechte Internetmedien, Internet-Influencer, teilweise auch mit relativ vielen Klicks. Die Frage ist, wie viele von den Klicks sind dann echt. Aber der Unterschied ist halt irgendwie der, dass einfach da, gerade wenn es um so Kritik geht an Migration und Kritik an der Klimaagenda und so, das, was gefördert wird, sind meistens alte Männer. Also da fördert man irgendwie so ganz alte Typen und es ist alles so stocksteif und so. Und das ist alles überhaupt nicht cool. Das scheint anscheinend Methode zu haben. Also man will irgendwie auf Teufel komm raus vermeiden, dass einfach dann irgendwelche unabhängigen Influencer da hochkommen, die nicht abhängig sind von irgendwelchen Gönnern, und dass halt irgendwelche unabhängigen Influencer dann halt auch ein jüngeres Spektrum ansprechen. Und nicht bloß so alte Leute. Ja. Und meistens wird dann eben dann, wenn Sachen dann eben dann auch miteinander vermischt, das heißt, man designt das dann in diesem Informationskrieg so, dass halt dann eben dann diese alten Influencer, die dann maulen über Klima und Einwanderer und so, dass diese alten Influencer halt dann so eklig sind, beim Thema Frauen oder bei irgendwelchen anderen Themen und so, dass einfach dann wirklich bloß eine begrenzte Klientel damit angesprochen wird und alle anderen finden das wirklich dann abstoßend. Also so funktioniert das. Und ich hatte dann in meinem Kommentar zu diesem Rezo, ich habe dann auch in der ursprünglichen Version von dem Artikel habe ich reingeschrieben, der psychisch kranke Influencer Rezo macht ein Video über Klima. Und ich habe das dann rausgenommen, weil ich eigentlich müsste ich das ja dann nochmal ein bisschen näher ausführen, warum das da reingehört. Aber das wäre dann wieder zu weit gegangen, also habe ich es einfach mal rausgenommen. Wenn jemand wie dieser Typ, ja, und ich glaube, der hat so Veneers auf den Zähnen irgendwie oben und halt mit der Beleuchtung und trägt, glaube ich, jetzt so eine Kappe und so, weil ihm dann doch nur die Haare ausgehen langsam. Und er vermeiden will, dass irgendwie das, oder vielleicht vermeiden will, dass das junge Publikum das irgendwie spitz kriegt. Noch so die blauen Haare und so und auch generell mit seinem Verhalten. Er versucht halt einfach cool zu wirken, überlegen zu wirken und er macht sich dann lustig über Dinge und so weiter und so fort. Also er versucht halt eben so eine Art so eine Art Energie auszustrahlen, die da gar nicht wirklich vorhanden ist. Also gerade wenn er eben dann erzählt hat, er hat Mods, die Panikattacken. Ohne mal zu untersuchen, ob vielleicht eine vegane Ernährung damit zusammenhängen könnte, weil die Studienlage deutet dann schon stark darauf hin, dass einfach gehäuft Leute, gehäuft Veganer halt eben dann sich in Behandlung begeben mit Panikstörungen. Ja? Also damit habe ich halt wirklich ein Problem, wenn Leute dann nach jedem Satz in dem Video einen Bildschnitt brauchen, weil sie ansonsten keinen richtigen Vortrag anscheinend halten können oder einfach nur ablesen müssen oder wie auch immer und so. Und das ist einfach, dass jeder Idiot kann sowas. Du liest einfach so einen Satz ab oder zwei Sätze ab, Schnitt, Bildschnitt, 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 Bildschnitt. Irgendwelche Hiwis oder man selber stöppelt halt so diese ganzen Quelldokumente dann zusammen und so. Und dann macht man so ein kurzes Video und das ist es dann. Ja, man will dann so so Mords überlegen wirken und irgendwelche Leute beeindrucken, jungen Leute beeindrucken. Aber wie ist denn der echte Typ, dieser echte RZA? Ja. Ja, und dann irgendwie hat er sich letztens geäußert zu seiner Vergangenheit, irgendwelche Graffiti-Sachen und glaube ich in der radikalen Tierbefreiungsszene und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Also würde mich mal interessieren, was da alles sonst noch kommt. Ich meine, was haben wir denn für Desaster schon gesehen? Ja, Influencer-Desaster. Alex Jones. Massives Influencer-Desaster. Und hat er dann zugegeben in seiner eigenen Sendung. Ja, er hat früher halt so viele Girlfriends gehabt und die haben zig davon geschwängert und für zig Abtreibungen bezahlt. Erwähnte Jones einfach in seiner Sendung. Ach ja, und hat auch mal erwähnt, irgendwie so beiläufig, ja, so, er hatte irgendwie voll das Pech mit seinen Girlfriends früher. Also immer ist er an die falschen Frauen geraten, hieß es dann irgendwie so. Und die haben dann immer irgendwie die, oder manche von denen, die hätten dann einfach die Polizei gerufen, nur um den Streit zu gewinnen. Nur aus dem Grund hätten die dann in der Beziehung die Polizei gerufen. Mhm. Ja, und dann fand der John Ronson raus, dass Jones halt total der gruselige Psycho war in der Highschool oder alle dachten, er sei ein gruseliger Psycho. Und so weiter. Was steckt da noch dahinter? Hinter dem Kerl. Ja? Oder was haben wir da noch gesehen? Genau, dann haben wir so gesehen, Zellner, irgendwie den Versuch, einen jüngeren Influencer aufzubauen. So der Versuch, ja, und das war genau das Schlimmste, was man sich hätte vorstellen können. Früher abgehangen mit einem der Top-Nazis in Österreich. Ein Hakenkreuzaufkleber irgendwo an der Synagoge. Wer weiß, was sonst noch alles vorgefallen ist. Dann irgendwelche Partner von ihm, die haben also haarige Vergangenheiten. Teilweise dann diverse heikle Connections heute. Und der verkauft sich dann als derjenige, der dann irgendwie so neu ist und neu rechts und er führt die Leute jetzt dann ins Licht und so. Und dann kommt ein Ding nach dem anderen raus, er fliegt von Social Media und die Linken haben genau das, was sie eigentlich wollten, nämlich so ein Paradebeispiel für jemanden, der halt vorgetäuscht hat, anders zu sein und besser zu sein, aber da steckt ja eigentlich bloß noch dieses altbackene Zeug dahinter und so weiter und so fort. Genau falsch gelaufen, das ist genau das Falsche gewesen. Ja? Warum nicht jemanden, der unbelastet ist? Warum nicht Leute bei der AfD von Anfang an, die nicht Connections haben zum Baron von Fink oder dessen Mittelmännern und so? Warum Leute bei der AfD, die auf krassen Demos mitmarschiert sind und gebrüllt haben? Was steckt da noch alles bei diesen Leuten dahinter? Ja, und dann ja, und dann hast du halt so Leute wie Böhmermann, der dann auch halt eben immer größer wurde und größer wurde und jetzt halt so ein gewisses Gewicht erreicht hat und so. Aber bei Böhmermann, man muss diese Leute halt wirklich dann mal konfrontieren mit richtigen Informationen und nicht mit irgendeinem so gesteuerten Zeug. Und eben auch dann das Publikum von denen konfrontieren mit richtigen Informationen und der richtigen Strategie. Weil all das, was bisher probiert wurde, funktioniert nicht. Ja? All das bisherige Zeug funktioniert nicht. Null. Ja, ab und zu, wenn eine neue Krise da ist, eine akute Krise, dann gibt es halt so, gibt es halt immer so ein bisschen Auftrieb für, was ich mal die Linken, mal die Rechten oder die Verschwörungsszene und so, so einen kurzen Auftrieb und dann ist alles wieder so tot und kaputt. Bis zur nächsten Krise dann. Was haben wir noch für Informationen hier gehabt in der letzten Zeit? Ja, hier. Russlands nationale Internetinfrastruktur wurde auf US-Technologie aufgebaut, hauptsächlich Cisco. Wenn große Datenmengen verarbeitet werden mussten, konnten die Russen das auch nicht kostendeckend. Sogar der russische Geheimdienst FSB war gezwungen, seine Terroristendatenbank auf der in den USA hergestellten Oracle-Plattform zu betreiben. Das erinnert so ein bisschen an diese Siemens-Computer oder anderen Computer in der DDR. Was da so gelaufen war. Also, da draußen, meine Damen und Herren, geben Sie sich nicht zufrieden mit irgendwelchen selbsternannten Verschwörungsexperten. Geben Sie sich nicht zufrieden mit irgendwelchen Labesäcken, die dann 10 Jahre lang pro Russland waren. Vehement pro Russland. Geben Sie sich mit so einem Quatsch einfach nicht zufrieden. Das bringt uns keinen Schritt weiter. Also, schauen Sie bei uns rein auf recenter.com und auf shop.recenter.com. Dort finden Sie auch mein neues Buch, Das Kartell der Supermächte, Band 6, Klima und Sozialismus. Und das Audiobuch ist auch sehr bald fertig. Und dann haben wir dann die Tonspur oder einen Teil davon auf die Timeline im Video-Editing-Programm und fangen an, diesen Doku-Film so richtig zusammenzustellen, der dazu gehört. Also man möchte es natürlich dann dem Publikum so einfach wie möglich machen, so ganz simpel plastisch darstellen, die wichtigsten Sachen zu dem Thema. Das, was niemand anspricht, erst recht nicht die Konservativen beim Klimathema, der ganze militärische Hintergrund. Auch natürlich dann den Hintergrund liefern, wie sind diese Imperien eigentlich aufgebaut? Wo kommen diese Supermächte eigentlich her? Wie haben die sich entwickelt? Immer wissenschaftlich halt eben dann auch ergründen, wie wurden die Ideologien designt, wie wurden die Leute so gegeneinander aufgehetzt und dann eben die passenden Gegenstrategien entwickeln. Alles Gewöhnliche, was bisher versucht wurde, hat nicht funktioniert. Wir haben auf recenter.com eine Compilation gepostet von Vice Media, also wo dann halt eben dann Vice, diese Establishment-linken Medien halt eben dann sich lustig machen über diese ganzen Pro-Trump-Stars, die alle irgendwie gefallen sind, also diese MAGA-Leute, die dann irgendwie dachten, sky is the limit und jetzt sind sie alle irgendwie washed up und kaputt und tot und verhuren sich dafür halt für ein paar hundert Dollar hier und für ein paar tausend Dollar da. Also das heißt, die waren sich ja alle so siegessicher. Ja, die dachten ja alle, das ist wie die Oberaktie, die da irgendwie groß steigen wird, in den Himmel steigen wird und so und jetzt ist das alles so ziemlich in Scherben und kaputt. Und keiner weiß so richtig, was die nächste Krise sein wird. Es kann die Cyberkrise sein. Es kann aber auch eben eine militärische Krise sein mit den Chinesen und Nordkorea. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, und deswegen ist es auch so wichtig, dass Sie da draußen halt eben für sich selber sorgen können. Das heißt, für Ihren eigenen Schutz, Ihren Zivilschutz, Trinkwasser, Lebensmittel und so weiter, dass das durchgehend gesichert ist, wenn es mal auch eine Weile lang drunter und drüber geht. Also es muss nicht der Weltuntergang sein, sondern einfach hier im Rahmen einer Krise, die dann vielleicht Monate andauert oder vielleicht sogar ein bisschen länger andauert. Also schauen Sie rein, shop.recenter.com. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an. Ich danke für die Aufmerksamkeit, bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.